Ich habe die leise Hoffnung, dass wir heute mit dem Buch Ruth fertig werden. Man wird hier angebaut in Strich und Faden. Ich hoffe, dass wir mit dem Buch Ruth heute fertig werden. Die Geschichte einer Familie, der Vater ist Elimelech, die Frau Naemi, die mit zwei Söhnen ins... Können Sie verstehen da hinten? Ist das nicht angestellt, das Ding? Oder muss ich doch höher machen? So, geht's jetzt besser? Die könnten ja auch näher ransitzen, hier ist alles leer, nicht? Setzen die äußersten Enden der Erde. Ja, geht so. Ja, beschweren sich nur rechtzeitig. Es wäre peinlich, wenn ich in eine Bibelstunde hielt, das hätten sie nicht gehört, denn ich habe Wichtiges zu sagen. Da, die wandern aus Israel ins Heidenland aus wegen der Teuerung. Das hat Abraham auch mal getan. Es wird sehr deutlich in der Bibel, dass das ungehorsam war. Gott hatte seinem Volk dieses Land gegeben. Nicht? Man spürt ja in der Weltgeschichte heute etwas davon. Ich las heute nicht, dass die Ägypter eine Armee aufstellen, um Israel zu verjagen. Aber sie brauchten sicher noch 2 Jahre. Ich glaube, sie brauchen noch 100 Jahre, nicht? Um das hinzukriegen. Nun, der Elimelech geht also ins Heidenland mit der Naemi und seinen beiden Söhnen. Die Söhne wachsen ran, nehmen heidnische Frauen. Und dann kommt das Unglück, der Elimelech stirbt, die beiden Söhne sterben und übrig bleibt die arme Naemi, die nun beschließt, sie geht zurück in ihr Heimatland. Und da erklärt auf einmal die Ruth dieses heidnische Mädchen, diese Witwe, die 10 Jahre gelebt hatte mit dem Sohn der Naemi, ohne ein Kind zu haben. Sie sagt, ich gehe mit dir. Das war ein großer Entschluss. Das war nicht bloß über eine Grenze, sondern das hieß, ich möchte zum Volke Gottes gehören. Dein Gott ist mein Gott. Das ist der Höhepunkt eigentlich der Geschichte, nicht? Wie die Ruth das erklärt. Dein Gott ist mein Gott. Ich gehe mit zum Volke Gottes. Wundervoller Entschluss. Und nun gibt es eine lange Geschichte, nicht wahr? Sie sind furchtbar arm, die Ruth muss Ehren lesen, um sich zu erhalten. Und dann kommt sie auf den Acker eines Mannes namens Boas, eines reichen Gutsbesitzers, und der heiratet sie schließlich. Das müssen Sie selber nachlesen, ich kann nur so den Zusammenhang herstellen. Und nun lesen wir nochmal von Vers 13, Ruth 4, Vers 13. Seite 282 im Alten Testament, wer schlecht findet. Meine Jungs im Weigelhaus, wie ich noch Jugendbar war, haben immer als leichte Beleidigung empfunden, wenn ich die Seitenzahl angab. Nicht? Sie hatten das Gefühl, man müsste eigentlich die biblischen Bücher so der Reihe nach kennen. Also nahm Boas die Ruth, dass sie seine Frau war. Und da er zu ihr einging, gab ihr der Herr. Man empfindet es als Wunder, 10 Jahre war sie kinderlos. Geht's jetzt, lieber Röhl, geht's? Ja. Gab ihr der Herr, dass sie schwanger ward und gebar einen Sohn. Da sprachen die Frauen zu Naemi, gelobt sei der Herr, der dir nicht hat lassen abgehen einen Erben zu dieser Zeit, dass sein Name in Israel bliebe. Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die Ruth, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, welche dir besser ist als 7 Söhne. Das ist schön, wenn das von der Schwiegermutter gesagt, von der Schwiegertochter gesagt wird, nicht? Ich kenne sehr andere Verhältnisse, nicht? Zwischen Schwiegermütter und Schwiegertöchtern. Ist dir besser als 7 Söhne. Und Naemi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und ward seine Wärterin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, der Naemi ist ein Kind geboren. Das heißt wörtlich, sie gaben dem Kind den Namen Naemis Kind. Und sie hießen ihn, das heißt, also der Vater hat protestiert, und da hießen sie ihn Obed. Das ist der Vater Isais, welcher ist Davids Vater. Und nun kommt man da ins Geschlechtsregister. Dieses Geschlecht ist Perez, Perez zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminama zeugte Nahson, Nahson zeugte Salma, Salma zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai, Isai David und vom Geschlecht Davids ist Jesus. Wir haben letztes Mal diesen Abschnitt schon angefangen zu besprechen und sagten, Ruth wird erhöht. Das haben wir letztes Mal besprochen. Jetzt muss ich als zweites dazu sagen, Naemi wird getröstet. Nicht, dass das spricht ja aus jeder Zeile die Geschichte, diese glückliche Großmutter, wie sie das Kind auf ihren Schoß nimmt, das Geschlecht wird weiter. Es ist nicht alles zu Ende, es ist Freude. Naemi hat einen Sohn. Naemi wird getröstet. Sie ist durch dunkle Täler gegangen. Kann man das mal so vorzustellen, versucht die Stunde, als der zweite Sohn starb. Da stand diese Frau aus dem Volke Gottes allein im Heidenland. In einer Welt, die sie nicht verstand, die in anderen Geistern. Unsagbar allein. Und dann geht sie zurück. Und dann geschieht das Wunder, dass Ruth mitkommt. Aber nun kommen sie nach Hause. Und ich suche mir vorzustellen, wie sie in das alte Haus einzieht. Wie da die Erinnerungen auftauchen, wie die Kinder klein waren. Nicht? Und die ersten Ehejahre mit ihrem Mann. Erinnerungen können quälend sein. Davon wissen viele von uns zu reden. Nicht? Erinnerungen können, gerade schöne Erinnerungen, können, wenn du das Leid einkehrt, unendlich quälend sein. Und nun wird sie getröstet. Und es steht so ausdrücklich da, der Herr gab den Sohn und die Frauen loben den Herrn. Die Naemi hieß ursprünglich also Naemi, das heißt zu Deutsch die Liebliche. War wahrscheinlich ein bildhübsches Mädchen, nicht wie sie heiratete. Dass sie den Namen die Liebliche bekam. Die Leute bekamen den ja nicht bei der Beschneidung, sondern oft sehr viel später. Die Liebliche. Und als sie nach Bethlehem zurückgekommen ist, und die Leute sie begrüßen, da sagt sie, nennt mich nicht mehr Naemi, nennt mich Mara. Das heißt die Betrübte. Aus der Naemi, aus der Lieblichen, aus die Mädchen, die wie so ein Frühlingsmorgen war, ist eine Mara geworden. Eine, die im Dunkeln da lebt. Und jetzt ist sie in einem neuen Sinn wieder die Liebliche geworden. Wenn man diese entzückende Großmutter da sieht mit dem Obed auf dem Schoß, nicht? Da kann man wieder sagen, Naemi. Doch Herr hat sie getröstet. Indem ich das so ausspreche, wird mir klar, das ist auch eins von den Schlüsselworten der Bibel. Trost und Trösten. Es gibt so eine Reihe Worte, die möchte man durch die ganze Bibel durchgehen. Abgesehen von dem Namen Gottes, etwa das Wort Sünde, das Wort Gericht, das Wort Führung, das Wort Gnade. Man könnte so ein Dutzend Worte zusammenstellen, in denen man den Inhalt der Bibel zusammenfassen könnte. Und eins der Schlüsselworte ist das Wort Trost. Ich möchte am liebsten jetzt mal so ein kleines Examen abhalten. Sagen Sie mal Worte mit dem Trösten. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Oder selig sind die, da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Wenn man die Konkordanz nimmt, dann sieht man, wie häufig das vorkommt. Wir sind also hier wieder in dem Augenblick, wo die getröstete Naemi sehen. Das alte Leid, das ist noch da, nicht? Aber es ist überhöht. Gott hat sie reich beschenkt. Sie ist ähnlich wie im Buch Hiob. Der hat seine Kinder verloren, all sein Hab. Nachher heißt, Gott gab ihm wieder Kinder. Der Schmerz um die Alten blieben, nicht? Aber er wird neu beschenkt, er wird von Gott getröstet. Es ist mir wichtig, gerade zu diesem Trösten, dreierlei Ihnen zu sagen. Das erste ist dies. Die Bibel ist vollständig davon überzeugt, und ich auch in ihrem Gefolge, dass Menschen nicht trösten können. kommt das Wort Trösten mal vor von Menschen im Buch Hiob. Und da sagt der Hiob, ihr seid allzumal leidige Tröster, unerträgliche Tröster. Und wenn ich an die Stunden denke, wo ich von Herzen betrübt war, und dann kamen Menschen, wollten mir Trost sagen, und das ging gar nicht an die Stelle hin, wo der Schmerz bohrte. Es ging da rein und da raus. Ich weiß noch, wie ich in meinem Gefängnis saß und da kam der Gefängnispfarrer und fing so sein Sprüchlein an. Da habe ich gesagt, Bruder Manke, komm hier auf. Alles, was du mir sagst, kann ich mir selber sagen, das haut nicht hin. Ich will einen Vorschlag machen, bring nächstes Mal eine Predigtband mit und lies mal eine Predigt vor. Und dann haben wir zusammen eine Predigt gelesen. Ich habe nur einen Hocker, da saß er drauf und ich saß auf dem Boden. Das Bett war an die Wand geschnallt, das durfte man nicht runterlassen. Da saß ich auf dem Boden, das waren herrliche Stunden, wenn er mir Predigten vorlas. Ich habe ihm gesagt, komm, hör auf, wir können uns nicht trösten, wenn unser Herz betrübt ist. Ich denke an die Stunden, wo meine Kinder starben. Nein, Menschen können nicht. Darum ist die Welt ohne Gott trostlos. Das geht mir immer wieder auf, wie Weltmenschen dem Augenblick, wo wirkliches Leid hereinbricht, keine Hoffnung, kein Trost da. Ich habe im Kriege ab und zu Leute besuchen müssen, wo der Sohn gefallen war. Da ging es immer wieder auf, nicht wenn sie das Trost des Heilandes nicht wollten, dann gab es keinen. Ich habe es aufgesteckt, so zu trösten, längst. Das habe ich als junger Pfarrer gelernt, da habe ich angefangen auch so, Leute so ein bisschen trostreiche Worte am Grabe zu sagen, nicht? Ich längst aufgesteckt, es gibt es gar nicht. Wir können nur eins tun, wir können hinweisen auf den, der wirklich trösten kann, unseren Heiland. Siehe, um Trost war mir sehr bange, aber du hast dich meiner Seele herzlich angenommen. Weißt du, wer das gesagt hat? Der König Hiskia. Du hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Das Erste, Menschen können nicht trösten. Und alle derartigen Manöver sind verfehlt. Das Zweite ist, also, ja, hier, wenn Sie hier durchkommen, hier ist noch viel Platz. Kommen Sie einfach hier rüber. Kommen Sie hier rüber, hier auf der Seite. Da hinten ist alles besetzt. Das Zweite, was ich von dem Trösten sagen möchte, ist dies. Gott lässt seine Leute sehr oft warten auf den Trost. Es ist nicht so, dass Kinder Gottes den Trost immer zur Hand hätten. Die Naomi hat lange Zeit in der großen Dunkelheit und Armut gelebt und nur sich Mara genannt, die betrübt. Oh, sie war bestimmt geborgen in ihrem Gott und doch ist sie die Mara. Aber nun kommt der Herr mit seinen Segnungen noch äußerlich und sie ist die getröste Frau. Kennen Sie das Lied von Paul Gerhardt? Das weiß ich für wahr und lasse mir nicht aus dem Sinne gehen. Christenkreuz hat seine Maße und muss endlich stillstehen. Nun kommt es. Wenn der Winter ausgeschneit, tritt der schöne Sommer ein. Also wird auch nach der Pein, wer es erwarten kann, erfreuen. Alles Ding wird seine Zeit, Gottes Liebe, Ewigkeit. Wenn der Winter ausgeschneit, aber es gibt im Leben der Kinder Gottes oft Zeiten, wo einfach Winter ist. Und da müssen sie warten. Der Herr bezeugt sich ihnen schon, dass er da ist. Das wundervolle Wort aus dem 23. Psalm, ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Das hat mir mal einer so ausgelegt. Da geht so eine Herde zurück am Abend und dann kommt durch ein dunkles Tal, wo es einmal schon Nacht ist und die Schafe sehen den Hirten nicht mehr, aber sie hören, wie er seinen eisenbeschlagenen Stock aufstößt. Und dann sagen sie, er ist da, nicht? Er gibt ein Zeichen. Dein Stecken und Stab trösten. So gibt der Herr seinen Kindern schon Zeichen, dass er da ist und schenkt ihnen seine Gegenwart. Aber dass sie aus dem dunklen Tal rauskommen, da heißt oft warten. Da sind wir oft ungeduldig. Wir wollen Trost, aber keine Tiefe. Und das habe ich als Pfarrer in einem langen Amt gelernt. Wir dürfen nicht barmherziger sein wollen wie Gott. Wenn er kein Trost schenkt, haben wir dreimal keinen. Da bleibt es nur leeres Geschwätz. Und das habe ich dann oft so erlebt, nicht so, so ein fades Trösten, wo Gott nicht trösten will, wo Gott noch das Gericht stellt, wo Gott noch zerschlägt. Und da muss ja unser Trost flach fallen, nicht? Das ist ja klar. Gott lässt oft warten, bis er uns das nicht wieder scheinen lässt. Und darum ist das eigentliche Trösten ja in der Ewigkeit. Was ist das eins der schönsten Worte in der Bibel? Und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Schriftausleger Albrecht Bengel weist so darauf hin, dass er sagt, also kommt keins der Kinder Gottes ohne Tränen doch an. Das gehört dazu. Es kann so sein, dass wir mit dem eigentlichen Tröstwerden warten müssen, bis auf die Ewigkeit. Und das ist natürlich die große Frage, haben wir eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens? Es ist heute so Mode geworden, dass das sogar von Kanzeln verkündigt wird, mit dem Tod ist alles aus. Erst bis zur Auferstehung müssen wir warten. Das glaube ich nicht, die Bibel sagt es anders. Der Schächer kriegt gesagt, heute wirst du im Paradiese sein, nicht? Und der Lazarus in Abrahams Schoß. Und ich könnte viele Stellen anführen, das wird jetzt zu weit. Ich bin überzeugt, dass ich, wenn ich die Augen schließe, erwache an seinem Bilde. Und da werden die Tränen abgewischt. Da gibt es endgültige Trösten. Das ist das Zweite, was zum Trösten, also erstens zum Trösten, Menschen können nicht trösten. Zweitens, man muss oft lange warten. Und drittens, es gibt in der Bibel eigentlich, das ist mir aufgegangen, nur einen einzigen Trost. Und dieser einzige Trost, den die Bibel kennt, ist die Vergebung der Sünden. Nicht, das kann man ja sagen, wenn mir ein Kind stirbt, oder ich erfahre, ich habe Krebs und muss sterben, oder irgend sowas, dann hat die Bibel keinen Trost als den, die Vergebung der Sünden durch Jesus. Ich habe eben das Wort von Hiskia erwähnt. Sie um Trost war mir sehr bange, aber du hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Wie geht's weiter? Denn du wirfst meine Sünden hinter dich zurück. Das ist Trost. Wieso ist denn die Vergebung der Sünden der eigentliche Trost? Das muss ich ein bisschen erklären, wir sind an einer wichtigen Stelle. Sehen Sie, als die Naemi verlassen im Moabiterlande stand, Mann und Söhne tot, ganz allein. Als sie nach Hause kommt und in großer Armut und nur die Erinnerungen sie bedrängen und sie sagt, ich bin jetzt Mara, die Betrübte. Da hat diese Frau ganz bestimmt auch etwas davon empfunden. Das ist auch Gericht Gottes, dass wir desertiert sind von der Gemeinde des Herrn. Christenleute können kein Leid erleben, ohne zu fühlen, es ist auch Gericht Gottes über mein Leben dabei. Ich kann mir nicht denken, dass man irgendetwas Schweres erlebt, ohne das zu empfinden. Ich habe gerade in diesen Tagen mich ein wenig beschäftigt mit dem alten Bodelschwing, der die Anstalt Bethel nicht gerade gegründet hat, aber groß gemacht hat. Der war früher Pfarrer in Delwig in Westfalen, also nicht das hiesige Delwig. Und da sind ihm in ein paar Wochen alle vier Kinder gestorben. Er hat ja selber darüber geschrieben, von dem Sterben vier seliger Kinder. Aber das ist so erschütternd, wie diese jungen Eltern eins nach dem anderen von diesen entzückenden Kindern in ein paar Tagen weggenommen kriegen. Nicht? Das ist, Bodelschwing hat gesagt, ich habe da gelernt, wie hart Gott mit Menschen umgehen kann. Und darum bin ich barmherzig geworden. Das war Gottes Schule für ihn, dass er nachher in Bethel barmherzig wurde. Und das gibt es einen Brief, das hat mich sehr interessiert, an seine Mutter. Da schreibt er, ich kann es jetzt nicht wörtlich sagen, ich stehe so unter dem Eindruck, wie dies ein Gericht Gottes über unser Leben ist. Und gerade darin empfinde ich, dass er Gnaden und Heilsgedanken über mich hat. Schön, sagt ne? Ich empfinde das Gericht Gottes, aber er richtet mich doch noch. Er hat mit mir noch zu tun, er spricht noch mit mir. Und darum hat er Heilsgedanken. Denn was er liebt, das wieder läutern und richten und zurechtbringen. Und ich kann mir nicht denken, dass man ein großes oder kleines Leid in einem Christenleben erfährt, ohne nicht. Kann man vielleicht mit keinem Menschen besprechen. Zu spüren, das ist auch Gericht über mein Leben. Und wenn ich dann unter Jesu Kreuz komme und erfahre neu Vergebung meiner Sünden durch Jesu Blut, dass beim unter Jesu Kreuz das Gericht aufgehoben ist und ich begnadigt sein darf, dann ist alles gut. Wissen Sie, dann ist alles gut. Ich spreche hier wirklich aus Erfahrung. Gott hat mich durch dunkle Täler geführt. Aber das ist der eigene Trost, der dir all deine Sünden vergibt. Und nun bin ich mit ihm in Ordnung. Nun kannst du durch die dunkelsten Täler durchgehen. Und sehen Sie, darum bin ich so misstrauisch geworden gegen alle Trösterei, die so bei uns gängig ist. So eine Todesanzeige, oder das heißt, wir danken dem Gesangverein für sein Lied am Grabe und dem Pfarrer Meier für seine trostreichen Worte. Nicht, das wird mir leicht schwach. Schauen Sie sich bitte in schweren Tagen nach keinem anderen Trost um als nach dem Kreuz des Heilandes und nach seinem Blut, wo man Vergebung seiner Sünden bekommt. Sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott, nun kann ich mit allem einverstanden sein. Ich traue auf Jesus allein. So, und nun kommen wir zum nächsten Punkt. Also die Naomi wird getröstet. Und der nächste Punkt heißt, der Schluss der Geschichte, Gott wird gepriesen. Wenn ein Film oder ein Buch ein Happy End hat, dann kriegen sie sich. Das Happy End der Bibel sieht so aus, er wird gelobt, er wird angebetet. Und das ist so schön, nach dieser langen Geschichte von der Ruth, dann heißt und ihre Nachbarinnen, hier die 14 ist es, ja, und da sprachen die Frauen zu Naomi, gelobt sei der Herr, der und so weiter. Also, man kann heute sogar von Theologen hören, diese Geschichten wären Legenden oder kleine Novellen. Wir müssten mit Novellen vergleichen. Also, wenn es eine Novelle wäre, nicht? Eine Form der Literatur, dann würde am Schluss etwa der Boas gelobt. Dass der sich herniederlässt, der reiche Gutsbesitzer, zu diesem armen Mädchen. Was er doch für ein Kerl ist, der nicht auf äußeren Reichtum sieht, sondern auf den inneren Wert dieser Ruth. Kann man feines Loblied auf den Boas anstimmen, nicht? Oder man könnte ein Lied anstimmen auf die Ruth. Das für ein Mädchen ist, kommt aus dem finsteren Heidenland und wagt den Schritt bettelarm, dein Gott ist mein Gott, lässt alles zurück, nicht? Und riskiert es mit dem Herrn und erfährt, dass er sich im Stich lässt. Ruth, da möchte man ein großes Loblied singen, nicht? Riesen sei die Ruth. Könnte man weitermachen. Boas zu kriegen. Man könnte auch ein Loblied singen auf Naomi, nehme ich an, nicht? Oder vor allen Dingen könnte man ein Loblied singen auf, wie es hier heißt, auf die Weiber. Hier treten die Weiber in Scharen auf und die Weiber sprachen zu Naomi. Diese ganzen Frauen, die Naomi erst trösten wollten, als sie zurückkam, wo sie sagte, nennt mich Mara. Und hier so diese Nachbarsfrauen. Nachbarsfrauen können sich die Augen auskratzen gegenseitig. Das gibt es doch auch in Essen, nicht? Wenn es bildlich gesprochen. Und die Frauen, das ist doch furchtbar nett, wie die auftreten, wie die sich mitfreuen an dem kleinen Obed und wie sie sogar dem Kind den Namen verpassen, Naomis Kind. Gelobt seien die Frauen, nicht? Und da würden alle Männer, die hier sitzen, nämlich die Ehemänner, mit einstimmen, nicht wahr, in den schönen Lobgesang. Sehen Sie, wenn es Novelle wäre, wäre es so. Aber das ist Gottes Wort, dass das Ende ist das Lob Gottes. Und ging mir auf einmal auf, es müssten alle Geschichten unseres Lebens eigentlich auch so enden, dass wir anbeten. Was Schweres durchmachen und sind durch, oder sind zerschlagen worden, oder sind beschenkt worden, es müsste am Schluss doch eigentlich das sein, dass wir die Stille gehen und ihm die Ehre geben, dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist. Wissen Sie, ich bin ja schrecklich einverstanden mit meinem jungen Nachfolger. Aber geradezu eine großartige Sache finde ich, dass er das weggemacht hat, wie ich es hatte, dass am Schluss des Gottesdienstes aus den geistlichen Liedern gesungen wird und dafür am Schluss jedes Gottesdienst ein Loblied setzt. Sind das schon aufgefallen? Oder denken Sie gar nichts bei? Das war anstelle der geistlichen Volkslieder, jetzt singen Lob, Ehre und Preis sei Gott. Das finde ich herrlich. Bei Evangelisation habe ich schon gemacht, beim Gottesdienst bin ich nie draufgekommen. Ne? Das erhebt mich jetzt noch richtig jedes Mal. Im Gottesdienst, ob es Gericht war, ob es eine Bußpredigt war, am Schluss wird er gelobt. So schließt die Ruth-Geschichte, so schließt ein Weihnachtsgottesdienst. Und so soll alles in unserem Leben schließen. Und so sollte, nein, so wird auch mal die Weltgeschichte schließen. Wie geht die Weltgeschichte weiter? Eins weiß ich, sie wird damit abschließen, dass alles dem dreieinigen Gott die Ehre gibt. Als ich heute Morgen bei der Vorbereitung war, da habe ich ihm überlegt, soll ich mir die Zeit nehmen und ihn Offenbarung 4 und 5 jetzt vorlesen. Aber dann fürchte ich, komme ich nicht ganz durch mit meinen Sachen. Und darum schlage ich Ihnen vor, lesen Sie mal Offenbarung 4 und 5, Offenbarung 7. Die Offenbarung ist doch ein Buch, wo alle das Gefühl haben, das ist doch nur so schreckliche Sachen. Und die Offenbarung ist gespickt voll damit, wie es immer am Ende. Sie schrien mit großer Stimme und sprachen, Heil sei unserem Gott und dem Lamm. Und Offenbarung 4, die Könige, die Ältesten um den Thron Gottes werfen ihre Kronen in Staub und die Lebewesen, die Schöpfung repräsentieren und die viel tausendmal tausend Engel stimmen mit ein. Er ist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft und Ruhm und Herrlichkeit. Man muss das mal lesen, da geht einem der Staub von der Seele, sage ich Ihnen. Diese ewig kleinkarierte Art, wie wir hier in dieser Welt leben, ist ja nicht auszudenken. Nur Geschäften, Auto und Kreche und Galle und was hat so jeder seine kleinkarierten Geschichten. Und da muss man mal so Offenbarung 4 und 5 für sich lesen. Dann wird man erhoben und sieht, da geht's hin. In die Weltgeschichte. Und wenn das Ende der Weltgeschichte ist, dann können wir gar nichts Besseres tun, als es jetzt schon einzuüben, das Lob. Das Dreieinige Gottes. Ich habe da gerne ein Beispiel gebraucht, verzeihen Sie, wenn es ein bisschen fertig ist. In einem Kirchenchor wurde furchtbar geübt auf ein großes Kirchenkonzert. Und wie das Konzert noch stieg und alle die Geiger stimmten schon und so und alles füllte sich, da kommt ein Fräulein, die ganzen Proben nie da gewesen war und setzt sich da vorne in den Sopran. Da sagt der Dirigent, Fräulein, tut mir leid, also Sie haben nie mitgeübt, Sie können jetzt nicht mitsingen. So die Geschichte habe ich mal gehört, das Fräulein war sehr beleidigt, nicht? Kam zu mir und schüttelte ihr Herz aus. Da habe ich gesagt, er hat recht. Und da habe ich gedacht, so geht es mal in der Ewigkeit. Wer kann denn das Loblied im Himmel mal mitsingen, wenn wir hier nicht geübt haben? Nicht? Unter Tränen geübt haben. Ach, nimm das arme Lob auf Erden, mein Gott, in allen Gnaden hin. So schön. Im Himmel soll es besser werden. Es ist kümmerlich genug hier, nicht? Kümmerlich genug. Aber im Himmel soll es besser werden, wenn ich bei den Engeln bin. Da bringe ich mit der oberen Schar viel tausend Halleluja da. Es ist schön, dass die Geschichte von der Ruth so endigt mit diesem Lobgesang. So, und dann habe ich noch was. Was geschieht? Also die Ruth wird erhöht und der Emi getröstet, der Herr wird gepriesen und das Kind wird benamst. Ich habe immer ein Sag mal so, benamst. Um des Rhythmus willen konnte ich nur dieses Verbum willen, nicht? Kriegt einen Namen, das passt mir nicht. Das ist nicht, wie das Kind zwei Namen kriegt. Das ist ja oft so in Familien, wenn ein Kind Namen kriegen soll, dass sie nicht recht einig werden. Der eine will so altgermanisch, Elke und so. Und die anderen, die wollen mehr so biblisch, Christiane oder sowas. Das kommt in der Bibel ein paar Mal vor, zum Beispiel der Johannes geboren ist, da kamen sie ihr Tanten und sagten, Das Kind muss wieder Vater Zacharias heißen. Das ist eine schreckliche Sitte, nicht? Dass ich nach meinem Vater Wilhelm heiße, jetzt habe ich den grausamen Namen, nicht? Wilhelm Busch. Und habe meinen Sohn so genannt. Und da greift der Johannes ein und sagt, der Vater Zacharias ein und sagt, nein, er soll Johannes heißen. So hat der Engel mir befohlen. Und so geht es hier auch. Wie die Naemi, die alte Großmutter, das Kind auf den Schoß nimmt und das Kind soll ja auch das Knecht fortführen des verstorbenen Großvaters, der Erbe da sein, da sagen sie Naemis Kind. Das ist im Hebräischen etwas deutlicher wie im Luthertext, dass das ein Name war, dem sie dem Kind gaben. Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen Naemis Kind. Aber sie hießen ihn dann doch Obed. Ich weiß nie, ob der Vater sich da durchgesetzt hat. Ist ja fast nicht denkbar, aber es gibt es ja auch nicht, so Sachen. Obed. Und nun denken Sie, das ist ein wunderbarer Name für einen Stammvater Jesu, für einen Stammvater des Sohnes Gottes nach dem Fleisch. Obed heißt der Dienende. Der Dienende. Da geht die Linie rüber zu dem, durch über die Jahrhunderte hinweg, zu dem, der von Obed abstammt, zu Jesus. Und der sagte, wer der Größte sein will, der sei aller Diener. Es ist ja an dieser Stelle so deutlich, wie die Gemeinde Jesu einen prinzipiell anderen Geist haben sollte als die Welt. In der Welt will man groß sein, will man oben raus. Und Jesus sagt in seiner Gemeinde, groß ist, wer heruntersteigen kann, wer dienen. Ja, wissen Sie, ich fange mal gerade am Pudel schwingen. Lassen Sie mich nur die Geschichte erzählen. Kennen Sie die? Da ist er befohlen zu einem Besuch beim Kaiser im Schloss. Hat einen Frack angezogen, so einen Frackmantel drüber und geht zu Fuß die paar Schritte von seinem Hotel und dann sieht er ein Strollchen Tippelbrot. Und dann vergisst er alles und nimmt ihn unter Arm, Brüderchen, was läufst du hier so versoffen durch Berlin, nicht? Und dann redet er ihm zu, seinen Suff zu lassen und seine Kolonie, wie heißt es, Lobetal oder hat so Kolonien für so Leute gehabt, wo sie zurechtkommen konnten. Und dreht ihm also zu und gibt ihm Winke, wie er wieder, wie ihm geholfen werden soll. Und dann auf einmal höchste Zeit und er rennt ins Schloss und dann ist der Empfang beim Kaiser und auf einmal entsetzt sich sein Majestät. Ich weiß, ob die Geschichte war, es war nicht dabei, aber so ist mir erzählt worden. Da läuft über das weiße Frackhemd, krabbelt eine Laus. Die hat er mitgekriegt. Majestät glotzt, alles entsetzt. Bodenschwing sieht, nimmt die Laus und sagt, Majestät, das sind meine Ohren. Das ist schön, nicht? Das, dahinter steht eine ganze große Weltanschauung. Es ist eine große Weltanschauung. Das ist meine Ehre, dass ich so einen armen Strolch diene. Gibt heute so Strolche nicht. Sie ist schwieriger geworden. Früher war es ja einfach, arme Leute beglücken. Es gibt heute keine armen Leute, nicht wahr? Da muss man schon ein bisschen suchen, wo man dienen kann. Und zwar, glaube ich, ist sehr wichtig, dass wir dabei nicht immer auf die Idee kommen, wir müssen den Fernsten dienen. Oh, die armen Leute in Südvietnam und Nordvietnam, natürlich schrecklich für die armen Leute. Aber mit der Nachbarin hat man ruhig Krach, nicht? Der sollte man nicht Krach machen, sondern dienen. Ich weiß, wie ich zuerst Pfarrer wurde hier in so einem Arbeiterbezirk, waren Bergleute, ärmstes Volk. Und da kamen so nacheinander eine Reihe Männer zum Glauben. Und die wurden furchtbar gehasst. Und da war eine Familie, ich könnte Namen nennen, die von den Leuten im ersten Stock verfolgt und verspottet wurden, dass sie in die Bibelstunde gingen. Können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, diesen Hass, nicht von politisch organisierten Hass. Und dann wird die Frau im ersten Stock krank. Und hat die Frau vom Erdgeschoss sich um sie angenommen. Schweigend, einfach, ihr Essen aufgebracht und den Mann der Frau da oben versorgt mit Essen und das Bett gemacht. Und einfach, als wenn das Dienstmädchen von den Leuten im ersten Stock war. Und da war der Streit zu Ende. Ja, das hat mich so gefreut, damals immer so miterlebt. Wissen Sie, wie da so ein Krach zu Ende kam, weil Leute, ganz jung bekehrte Leute, begriffen hatten, was es heißt, wer groß sein will, sei euer aller Diener. Der größte Diener ist der Heiland selber geworden, nicht? Und da ist eine große Verheißung auf Jesus, dass sein Vorfahre schon den Namen Obed, der Dienende, kriegt. Das ist wie ein ausgestreckter Finger der Weltgeschichte auf den, der nicht gekommen ist, sagt Jesus, zu dienen, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben zur Bezahlung für viele. Der Obed, ein schöner Ehrenname, wenn man uns den gäbe, Obed, nicht der Dienende. Ja, ich komme durch, ja. Also, die Ruth wird erhöht, ich wiederhole es immer, der Herr wird gepriesen und die Naemi getröstet und das Kind benahm's. Lassen wir ruhig bei dem schönen Wort. Und das Geistliche eigenartig betont. Ich kann diese Geschichte nicht abschließen, ohne sie auf diese merkwürdige Sache hinzuweisen. Sehen Sie, ich meine jetzt die Stelle, wo die Frauen zu Naemi sagen, die Moabitin Ruth ist dir besser als 7 Söhne. In diesem Satz sprechen diese Frauen eine geradezu erstaunliche Erkenntnis aus. Wissen Sie, in Israel war es einfach lebensnotwendig, einen Sohn zu haben. Sie kennen all die Geschichten nicht von Abraham und von Rebekka, von Rahel und von der Hannah, die darunter leiden ein Leben lang, dass sie so warten müssen auf ein Kind, einen Sohn zu haben. Und wenn Sie sich erinnern an die vorigen Kapitel der Geschichte Ruth, da geht es ja auch immer um die Geschichte, dass das Geschlecht des Elimelech fortgesetzt werden soll, dass kein Sohn da von den beiden verstorbenen Söhnen. Es war alles wert, einen Sohn zu haben. Das war der Stolz, das war die Freude. Und es wirft alles Denken jener Zeit um, wenn die Frauen sagen, deine Schwiegertochter ist dir mehr als 7 Söhne. Sehen Sie, die Schwiegertochter Ruth war der Naemi ihr geistliches Kind. Diese Schwiegertochter hatte die Naemi zum Herrn geführt. Die Naemi hatte der Ruth wohl erzählt von dem lebendigen Gott, der sein Volk erlöst und errettet hat, der sich offenbart hat. Und das hat das Herz der Ruth bewegt. Die Naemi war die geistliche Mutter von der Ruth. Und nun sagen die Frauen, ein geistliches Kind ist 7-mal besser als ein leibliches Kind. Ja? Ja, sie ist sogar noch mehr, weil ein Sohn damals viel mehr galt. Heute ist es umgekehrt, nicht? Aber damals galt ein Sohn viel mehr als eine Tochter, nicht? Und sie ist dir besser wie 7 Söhne. Das ist also für das damalige Denken unfassbar. Verstehen Sie? Der wird einfach sein geistliches Kind. Das ist was Großes. Und es ging mal, habe ich es deutlich gemacht, was ich meine. Und sehen Sie, an dieser Stelle blitzt sowas auf, wie die Bibel uns deutlich macht, dass natürliche Bindungen schön und gut sind, aber dass die geistlichen Bindungen viel mehr wert sind. Und vielleicht haben Sie davon etwas gemerkt, dass einem Verwandte fremd werden können nach der Bekehrung. Und Menschen, die einem sozialer Stellung nach und ihrem Denken nach ganz fern sind, Brüder und Schwestern werden. Nicht? So ist doch. Tatsächlich bekommt in dem Augenblick, wo der Geist Gottes in unser Leben hereinkommt, das Geistliche ein ganz neues Gewicht und die natürlichen Bindungen werden etwas relativiert. Das gilt auch für den Besitz. Nicht? Solange ich in dieser Welt nur lebe, ist alles Geld und Gut und Besitz und Haben. In dem Augenblick, wo ich wiedergeboren werde zu einem Kind Gottes, sind mir die geistlichen Güter viel mehr wert als aller Besitz. Nicht, da kapiert man plötzlich, dass ich also so reich sein kann, wie ich will, das macht mein Herz nicht satt. Aber Vergebung der Sünden und Friede mit Gott und Heiliger Geist und lebendige Hoffnung und Gemeinschaft mit Kindern Gottes, das ist ein Besitz, der unverlierbar ist, nicht? Das ist dir so wichtig, dass das Büchlein Ruth am Schluss nochmal das aufleuchten lässt. Die geistlichen Dinge sind wichtiger als die natürlichen. So, und nun kommt das Letzte. Die Naomi wird getröstet, die Ruth erhöht, das Kind benahmt, die geistliche Bindung betont. Und, das ist das Letzte, die Heilsgeschichte leuchtet auf. Können Sie mir noch 5 Minuten zuhören, oder sind Sie so müde? Sagte mir einer am Anfang der Bibel schon, ich bin so müde, ich komme so spät ins Bett. Dann habe ich gesagt, oh Herr, ich armer Pastor, wenn der schon am Anfang müde ist, nicht wahr? Da soll man gegen anreden. Aber siehst du was Wichtiges? Die Heilsgeschichte leuchtet hier auf. Das Ganze war eine wunderbare Geschichte von der Ruth. Und auf einmal wird uns gesagt, der Obed wird der Großvater Davids, des Freundes Gottes. Römer Heinz heißt es, dass Jesus Christus geboren ist vom Samen Davids nach dem Fleisch. Nicht David spielt eine riesige Rolle als der Stammvater Jesu, das Vorbild, der König. Plötzlich wird die ganze Geschichte hineingestellt in die Heilsgeschichte. Oben der Isai bei dem Samuel einkehrt zum Opfer und David und Jesus. Und sehen Sie, damit bin ich bei einer Sache, die viele Menschen heute sehr beschäftigt. Es wurde neulich im Fernsehen, da gibt es so Tagebuch der evangelischen Kirche, gesagt, es gibt nur eine Art von Geschichte, nämlich die Profangeschichte, die Weltgeschichte, und dahinein offenbart sich Gott. Das glaube ich nach der Bibel nicht, sondern es gibt im großen Strom der Weltgeschichte einen stillen Strom der Heilsgeschichte. Nicht? Die zurückgeht auf Abraham, den Gott erwählt. Und dann ist auf einmal dieser David da und Jesus. Und dann sind die Apostel und dann geht es so weiter. Es gibt einen Strom der Heilsgeschichte und es alles kommt darauf an, dass wir aus dem Riesenstrom, wo man nur Weltgeschichte hat und drin verloren ist, in den Strom der Heilsgeschichte hineinkommen. Und sehen Sie, da wird uns was Interessantes gesagt, wenn Sie mal in Ihre Bibel reinschauen wollen. Ich war in einem Kommentar, las ich, diese Verse 18 bis 22 sind von einem späteren Bearbeiter angehängt worden. So dummes Zeug kriegt man dauernd serviert. Nicht? Ich will Ihnen gleich sagen, warum das so wahnsinnig wichtig ist, diese Abschnitte. Vers 21 heißt es, Salma zeugte den Boas, Boas den Obed, Obed Isai, Isai. Wenn Sie dazu Matthäus 1 aufschlagen, wir wollen es jetzt nicht tun, dann können Sie den Satz lesen, Salma zeugte den Boas von der Rahab. Wissen Sie, wer Rahab war? Das war eine Prostituierte. Das war eine Strichdame. Das war eine Bordsteinschwalbe. Nicht wahr? In der ganz verkommenen Stadt Jericho. In der die reif war zum Untergang. Und dann hat diese Frau, diese Rahab, die Kundschaft der Israels aufgenommen und hat ihnen gesagt, ich rette euch vor der Verfolgung, weil wir sehen, dass der Herr mit euch ist. Ihr seid sein Volk. Und da legt sie ein, das steht im Buch Josua, ein erschütterndes Glaubensbekenntnis ab. So fast ein Wein in Tränen drin. Wir sind ja in Dunkelheit und Schmutz, aber ihr gehört zu dem lebendigen Gott, der sein Volk errettet und erlöst. Und da heißt dann in der Buch Josua, dass sie vom Untergang Jerichos, die Mauern einstürzen, als einzige gerettet wurde und zum Volk Israel einverleibt wurde. Und im Hebräer 11 heißt es, dass sie um ihres Glaubens willen, weil sie den Herrn fürchtete und liebte, gerettet wurde. Und jetzt hören wir sogar, dieses Mädchen hat einen Mann aus Israel noch geheiratet und wird die Stammmutter Jesu. Mit dem Schwindel. Sehen Sie, jetzt war diese Hochzeit in Athen, nicht? Da habe ich gedacht, Junge, Junge, die passen doch auf, dass das blaue Blut richtig beieinander bleibt, ja, und tüchtig degeneriert. Dass da nicht irgendein plötzlich Prolet dazwischen kommt. Ich meine, es sollte nicht, wenn der Sohn Gottes Mensch wird, in die Welt geboren wird, auch auf einen anständigen Stammbaum geachtet werden, wäre es da noch nicht viel löt, ja? Mal festzustellen, dass bis um 100 Generationen, bis Adam zurück, aber ein einwandfreier Stammbaum da ist. Stattdessen geht Jesus hinein, Geschlecht, wo eine Dirne dabei. So, das war am Boas seine Mutter. Boas war ein angesehener Mann, aber seine Mutter kam aus die großer Dunkelheit. Ne? Und die Ruth aus dem Heidenland. Und sehen Sie, in dieses Geschlecht hinein, von Sündern und Heiden wird Jesus geboren. Und da haben unsere Väter schon, ich las heute mal so eine mystische Auslegung von einer Französin, Madame de la Motte-Guyon, über das Richterbuch. Da sagt sie, hier macht doch Herr den, die lesen können, deutlich, dass Jesus hineingeboren werden will und hineinkommen will, in die Sünde- und Heidenwelt, in die Finsternis der Welt. Ist das nicht ein wundervoller Abschluss? Das sind nicht zufällig noch ein paar Namen, die uns nichts angehen, sondern möchte mal sagen, dieser Abschluss ist wie ein offenes Fenster, durch das man den Heiland am Kreuz sieht, der die Arme weit ausbreitet gegen alle verlorenen Sünder und gegen alle verlorenen Völker und sie herruft zu seinem herrlichen Heil.